darf Sie recht herzlich begrüßen. Aus Anlass dieses Mikrofons der Hinweis, es gibt eine Initiative hier am Institut, ich weiß nicht, ob Sie informiert sind, in der vorigen Stunde war gerade jemand, der das vorgestellt hat. So etwas wie eine Sammlung wird angelegt von allen mit Internetmitschnitten oder im Internet verfügbaren Mitschnitten von Lehrveranstaltungen. Und Sie sind da auch in einer bestimmten Art und Weise gefordert, allerdings weiß ich die Details dazu nicht. Falls jemand hier ist, der besser informiert ist als ich, wäre oder Sie kurz gefragt. Jedenfalls bitte ich Sie, das im Auge zu behalten, es ist sicher im Internet gut beschrieben und es sollte irgendeinen Link geben von der Instituts-Homepage zu diesem Projekt, das durchaus in Ihrem Interesse ist, so nehme ich an.
Weil Sie einfach unter
genau. Philowiki nennt sich das Ding. Ja.
Also philo.at/wiki.
Danke, ja. Also der Versuch, so etwas wie eine Datenbank der Lehrinhalte verfügbar zu machen, der Lehrinhalte, die hier im Rahmen der Vorlesungen eben oder im Rahmen der Lehrveranstaltungen an diesem Institut geboten werden. Ja, auch das eine Vernetzung unseres Themas, eine sehr weitreichende, von der wir alle noch nicht wissen, wo sie hinführen wird oder was damit verbunden ist. Sie kennen alle diese Problematik, dass Dinge, die im Internet stehen oder ins Internet gestellt werden, dort sehr lange stehen, unter Umständen länger als diejenigen, die damit ja, in irgendeiner Art und Weise verbunden sind, einverstanden sind, dass diese Dinge dort stehen. Also es kann sein, dass ich in den nächsten Jahren meine diesbezügliche Meinung, was ich hier vortrage, ändere und dann gar nicht so begeistert sein werde. Aber es kann natürlich auch sehr viel anderes passieren. Das ist sozusagen ein enormer Unsicherheitsfaktor gegeben bei dieser Sache, der aktuell dadurch ausgewogen wird, dass sie eben sehr unmittelbar und unter Umständen sehr leicht eben an bestimmte Informationen kommen. Wobei auch, sagen wir mal, im Hinblick auf die geografische Zugänglichkeit von Daten und Informationen erwähnt sei, dass dadurch, dass auch Leute, die, weiß nicht, in geografisch weit entfernten Städten, Orten und was auch immer wohnen und leben, jetzt auf diese Lehrveranstaltungen zugreifen können, eben nicht ausgeschlossen werden von solchen Informationen. Also da wird schon auch am Digital Divide gerüttelt, an diesem berühmten, an dieser berühmten digitalen Kluft zwischen Leuten, die Zugang haben und Leuten, die keinen Zugang haben. Naja, und vieles mehr. Also es ist auch das ein interessantes philosophisches Thema, das Sie durchaus im Auge behalten können. Gut, aber heute geht es um was anderes. Ich möchte Ihnen zunächst ein paar erkenntnistheoretische, ein paar epistemologische Überlegungen zu dem, was wir hier grundsätzlich tun und zu dem, was ich Ihnen das letzte Mal vorgeführt habe, nämlich zum Thema Simulation bzw. Modellbildung vorbringen und dann von da aus kopfüber in unser letztes Thema oder in unser, sagen wir mal, naja, abschließendes Thema zumindest für dieses Semester zu springen, nämlich in diese Theorie der neuronalen Netzwerke, die ich ja schon ein paar Mal angekündigt habe. Okay, Simulationen sind sowas wie wissenschaftliche Hilfsmittel, um gewisse Dinge zu erforschen, ganz allgemein zunächst einmal gesprochen, um gewisse Dinge zu erkunden, aber, und das liegt gleichsam der Geschichte der Simulation von Anfang an zugrunde, sie sind auch Möglichkeiten, oder sie wurden zumindest in der Geschichte der Simulation immer wieder dazu genutzt, um sowas wie Zukunft vorherzusagen. Ja, es liegt bei diesen Dingen bis zu einem gewissen Grad auf der Hand, zu versuchen, damit zumindest ein Stück weit in die Zukunft zu blicken, was aufgrund der Unwägbarkeit der Zukunft nicht unproblematisch ist, das dürfte klar sein. Und um diese Problematik der Prognose oder Problematik der Vorhersage sollte es heute zumindest im anfänglichen Teil der Lehrveranstaltung gehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Modelle. Wozu dient überhaupt ein Modell? Was gewinnen wir, indem wir Modelle von etwas generieren, erzeugen? irgendwelche, weiß nicht, Vorschläge ihrerseits? Gibt es ja naheliegende Dinge?
Das Erkennen von Abhängigkeiten.
Ja, Zusammenhänge, die man vielleicht so, wenn man es oberflächlich betrachtet, nicht sehen würde.
Überhaupt das Erkennen.
Das Erkennen.
Ein Modell kann ich nichts erkennen.
Ja, das ist ein interessanter.
Dass ich ein Konstruktivist bin.
Okay. Eine interessante These. Das heißt, das Modell selbst wäre das, was Sie erkennen, ne?
Ja.
Im konstruktivistischen Sinn.
Ja.
Okay. Ja, und zwar eben, sowas wie eine Abbildung von Wirklichkeit. Okay, Kollegin hat noch einen Vorschlag. Eine Übersicht, das ist ein besonders schöner Terminus.
Da
ist noch
ein Spielfeld, auf dem man jetzt
hey. Ausprobieren kann. Cool, also wir sind schon dort, wo ich hin wollte. Sehr gut. Übersicht, Spielfeld, auf dem ich tentativ versuchen, herumspielen kann, also herumprobieren kann. Was war das nochmal? Abbildung von Wirklichkeit. Ja. Okay. Abstraktion ist damit verbunden. Okay. Ja. Okay. Ein Beispiel, das wir schon mal in ähnlicher Form hatten, aber das irgendwie so ganz simpel zur Verdeutlichung dessen, was da dahinter steckt, vielleicht ganz tauglich ist. Irgendein Organismus, der zur Aufrechterhaltung seines Daseins irgendwelche Ressourcen zu sich nehmen muss, also Nahrungsmittel zu sich nehmen muss, und diese Nahrungsmittel sind unregelmäßig, und zwar jetzt zeitlich unregelmäßig, in seiner Umwelt verteilt. Sie variieren mit den Jahreszeiten. Es gibt Jahreszeiten, wo es sehr viel gibt, weiß nicht, Herbst, vielleicht sogar Sommer, und es gibt Jahreszeiten, wo es gar nichts gibt, Winter, und dazwischen so Übergangsjahreszeiten. Okay. Organismus, der von der Hand in den Mund lebt und gleichsam immer so viel zu sich nimmt, wie er jetzt, hier und jetzt, aktuell gerade braucht, naja, wird Frühling vielleicht halbwegs überstehen, wird im Sommer prosperieren, wird im Herbst sich besonders wohl fühlen, aber im Winter zugrunde gehen. Was tut dieser Organismus? Da sind wir schon bei dem eigentlichen Konzept. Wenn er dazu die Möglichkeit hat, das ist der entscheidende Punkt dabei, er wird gut daran tun, sich so etwas wie ein Modell der jahreszeitlichen Abfolge zurechtzulegen. Ja. Aha, schau her, aus den Erfahrungen der letzten Jahre, die ich mit viel Glück überlebt habe, kann ich jetzt vorhersagen, dass es im Winter keine Ressourcen gibt, und ich werde gut daran tun, im Herbst entsprechend auf Vorrat anzulegen. Ja. Also das heißt, Ressourcen zu heimsen, die ich dann, mit denen ich dann über den Winter komme. Im Herbst vielleicht nicht alles zu verbrauchen, um über den Winter zu kommen. Das heißt, so etwas wie ein Abbild der Wirklichkeit, Wirklichkeit möchte ich zunächst einmal unter Anführungszeichen setzen, die für den Organismus die Wirklichkeit ist, nämlich diese jahreszeitliche Abfolge der Ressourcenverfügbarkeit. Ein Abbild dieser Wirklichkeit hilft ihm, einen Überblick zu bewahren oder zu erhalten, wie die Kollegin gesagt hat, einen Überblick eben über eine bestimmte zeitliche Abfolge, in der ich, und das wird vielleicht zunächst einmal das Um und Auf dieses Organismus sein, in der ich tentativ herumprobieren kann. Das heißt, ich kann in diesem Modell mein Verhalten variieren, weiß nicht, versuchsweise mal eben, was immer man sich diesbezüglich auf so einer simplen Ebene vorstellen könnte, ne, versuchsweise mal im Sommer nichts zu fressen und nur im Herbst zu fressen und dann gerade mit Mühe und Not vielleicht den Winter zu tabaken oder was auch immer. Ne. Also ich kann mein Verhalten variieren zu dem, was ich vorher an den Tag gelegt habe, und im Hinblick auf das günstigste Ergebnis zunächst einmal virtuell durchspielen. Ne. Und aus diesem Rückschluss über dieses virtuelle Ergebnis kann ich mein tatsächliches, reales Verhalten im Hinblick auf meine Fressgewohnheiten in der jahreszeitlichen Abfolge fine-tunen, nicht? Also einstellen, so dass ich eben gleichsam die Wirklichkeit überlebe. Das heißt, ein Modell ist tatsächlich so etwas wie eine Spielwiese. Und interessanterweise hat es mit dem Spiel auch sehr viel zu tun. Wenn Sie sich diesen Lebensabschnitt vor Augen halten, in dem wir gemeinhin spielen oder zumindest in früheren Gesellschaften gespielt haben, weil der moderne Mensch spielt interessanterweise bereits über sein ganzes Leben hinweg, was ein durchaus beachtenswertes Phänomen ist, möchte man darauf hinweisen. Aber der Umstand, dass wir in früheren Gesellschaften primär in der Jugend gespielt haben, hat sehr viel eben damit zu tun, dass wir in dieser Phase mal ausprobiert haben. Ausprobiert haben, was in späteren Lebensphasen dann Sache sein könnte. Und zwar ausprobiert haben, ohne dass wir in jeder Hinsicht, na manchmal schon, aber nicht in jeder Hinsicht, schon das Risiko des Verderbens eingegangen wären. Also das sind so vielleicht die Eltern vor, die das Spiel zum Spiel machen und nicht zum Ernstfall werden lassen. Also das Spiel hat so etwas wie virtuellen Charakter, ein Austesten dessen, was in der Realität dann Sache sein könnte, zum Zweck. Das Spiel ist grundsätzlich diesbezüglich ein hochinteressantes Phänomen, insofern als es sich natürlich jetzt im Zuge der menschlichen Geschichte, auch im Zuge unserer Kulturgeschichte ganz besonders, als, eigenständiges oder eigenständiger Bereich aussondiert hat von unseren sonstigen Aktivitäten. Nicht? Also Sie wissen, spätestens mit Schiller wird das Spiel zum Selbstzweck. Das ist ja sozusagen in der Philosophie das Um und Auf der Diskurse über das Spiel, das immer wieder betont wird, ein Spiel ist nur dann Spiel, wenn es eben keinen Zweck hat. Das, was ich vorher markiert habe, sozusagen diesen Zweck für den Organismus, das wäre natürlich ein Zweck, allerdings ein ontogenetischer Zweck, der dann, wenn das Spiel unter uns Menschen in unserer Kultur sich eben entsprechend verselbstständigt hat, aus den Augen geraten ist. Wir wissen, also in dem Moment, wo wir beim Spiel, auch bei Kindern wäre das so, nicht? Also wenn sozusagen die Kinder beim Spielen jeden Moment unmittelbar vor Augen hätten, ich muss viel spielen, weil im späteren Leben muss ich die und die und die Verhaltensweisen ausgetestet haben, ne? Dann wäre es sozusagen kein Spiel und dann wäre es auch wahrscheinlich nicht mit dem Vergnügen verbunden. Ein Spiel muss sich in gewisser Hinsicht, um Spiel zu sein, selbst genügen. In der Ludologie, die gibt es tatsächlich, Ludus das Spiel und die Ludologie ist die Lehre des Spiels. Sowas gibt es, die sich übrigens bitte von der Spieltheorie unterscheidet. Die Spieltheorie war das, was wir im Hinblick auf das Gefangenendilemma zum Beispiel durchgenommen haben. Also all diese sozialen Dilemmata, die wir besprochen haben, fallen in den Bereich der Spieltheorie. Aber es gibt darüber hinaus auch eine sogenannte Ludologie, eine Spielwissenschaft oder Spiellehre. In dieser Ludologie, das fällt gar nicht leicht, das auszusprechen, wird das als ob besonders betont. Ein Spiel zeichnet sich durch einen sehr hohen Als-Ob-Charakter aus. Nicht? Wir tun mal so, als wäre ich der Indianer und Sie die Cowboys oder was auch immer. Oder umgekehrt. Das kennen Sie. Das ist sozusagen ein ganz markanter Aspekt des Spiels, der eben darauf hinweist, dass es im Prinzip um ein Modell geht. Um ein eben Abbild dessen, was da irgendwann mal Realität werden soll oder sein soll. Wobei allerdings der Begriff des Abbildes ein komplexer ist, sagen wir mal so, wenn nicht sogar ein problematischer Begriff in diesem Zusammenhang. Der Kollege hat es angedeutet, ich greife vielleicht den Ausführungen ein bisschen vor und weise darauf hin, dass im Konstruktivismus eigentlich davon ausgegangen wird, dass alles Modell ist. Dass wir gleichsam gar nicht wahrnehmen können, erkennen können, wenn nicht schon Modelle vorliegen. Also wenn Sie sich dieses simple Beispiel des Organismus in dieser jahreszeitlichen Abfolge vorstellen, dann wird schon sehr deutlich, dass dieser Organismus eigentlich kein Weltkonzept hat und damit keine Welt hat, wenn er nicht zum Beispiel, wenn er nicht zumindest gleichsam einen Unterschied von sich und der Welt wahrnimmt in irgendeiner Art und Weise. Wenn er nicht zumindest so etwas wie Ressourcenverfügbarkeit oder nein, hier keine Ressourcenverfügbarkeit wahrnimmt und ähnliches. Und zu all diesen Wahrnehmungen sind bereits Konzepte notwendig, sind bereits gleichsam Protomodelle, wenn man das so nennen will, notwendig. Und das weist auf der anderen Seite des Spektrums darauf hin, dass so etwas wie eine Wirklichkeit hinter den Modellen selbst ein Modell sein könnte. Und zwar ein relativ komplexes Modell, das erst entsteht, wenn eben Organismen so hochkomplex und differenziert werden, wie das bei uns bewusst seienden Organismen der Fall ist, die in einer sehr komplexen Art und Weise zwischen sich und der Welt unterscheiden, die sich als Identität wahrnehmen, als Seiendes, als Stabilität in einer zeitlichen Abfolge und vieles mehr. Und damit wird auch deutlich, dass Modelle ihrerseits diesbezüglich als Grundlage dienen können, um ihnen mit weiteren Modellen gerecht zu werden. Also das heißt, wenn Sie annehmen, dass so basale Protokonzepte wie dieses Jahreszeitenmodell gleichsam eine Basis bereitstellen, anhand der Organismus überhaupt in der Lage ist, weiterzuleben und sich weiterzuentwickeln, sich zu differenzieren und weitere Verhaltensformen auszubilden, zu evoluieren, wird deutlich, dass sozusagen an frühere Konzepte, frühere Modelle mit weiteren Modellentwicklungen angeschlossen wird. Und das permanent. Also Sie haben sozusagen eine sehr komplexe Ineinanderschachtelung von unterschiedlichen Modellen, Modellebenen. Und im Prinzip, also zumindest aus dieser philosophischen Perspektive, schließt sich diese Sache dann auch zirkulär, wie wir das schon angesprochen haben, zu einem Verweisungszusammenhang zusammen, bei dem man nicht mehr davon sprechen kann, dass irgendeines dieser Modelle den Ursprung oder das ursprüngliche Modell dargestellt hat, gleichsam das basale, grundlegende, allen anderen Modellen zugrunde liegende Modell darstellt, sondern es geht um eine Verweisstruktur, die in sich so komplex wird, dass sie mehr oder weniger stabil bleibt. Also wir sind modellkonstruierende Wesen, könnte man das zusammenfassen, und sind auf diese Modelle natürlich, um als solche überhaupt zu sein, angewiesen. Wir konstruieren beständig Modelle. Betrachten Sie diesbezüglich auch, das ist jetzt nur so ein kleiner Exkurs oder ein Hinweis auf einen möglichen Exkurs, die zeitliche Komponente. Nicht? Erst dadurch, dass dieser Organismus gleichsam mit diesem Minimodell der Jahreszeitenabfolge so etwas wie eine zeitliche Ordnung in seine Welt hineinbringt. Hier Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und das regelmäßig. Erst dadurch entsteht überhaupt Zeit. Sonst ist der gleichsam ein Ereignis. So wird das theoretisch mitunter genannt. Gleichsam ein Aufflackern von etwas, das sofort wieder weg ist. Erst dadurch, dass er mithilfe eines Konzeptes, eines Modells, gleichsam eine zeitliche Stabilität gewinnt, die ihn zumindest ein Jahr oder eine solche Periode überdauern lässt. Erst dadurch wird erstens dieser Organismus zu einem Organismus, wie wir ihn wahrnehmen, und auf der anderen Seite entsteht auch so etwas wie Zeit. Auch Zeit ist diesbezüglich eben ein Konstrukt. Sie schauen so skeptisch, das sind nicht einverstanden. Bitte, ja.
Wenn ich denke, an die Halbwertszeit, die fällt also ganz raus.
Bedenken Sie,
sozusagen
bedenken Sie, welche komplexe Konzepte im Spiel sein müssen, um sowas wie Halbwertszeit zu fassen. Ne? Also was da alles dahinter steckt, nicht? Ich wüsste gar nicht, wo ich anfange, aber also das sind natürlich sehr viele Überlegungen. Ne? Prinzipiell, es geht um sehr grundsätzliche Dinge. Nicht? Und natürlich gilt für diese Überlegungen das, was Kant da sehr grundlegend markiert hat, dass wir als User, um das jetzt mal sehr locker zu formulieren, als User dieser Konzepte bis zu einem gewissen Grad natürlich in unseren Wahrnehmungsfähigkeiten eingeschränkt sind. Also wenn wir die Zeit gleichzeitig gebrauchen, und zwar auf Schritt und Tritt so allgegenwärtig gebrauchen, wie sie eben tatsächlich in unserem Dasein eine Rolle spielt, ne, fällt es uns natürlich schwer, uns irgendetwas jenseits der Zeit vorzustellen. Also einen Zustand, in dem es keine Zeit gegeben haben mag oder ähnliches. Also da sozusagen den Schritt zur Seite zu machen, ist fast unmöglich. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Zusammenhängen, wo es uns vielleicht ein bisschen leichter fällt, uns temporär auszunehmen und die Sache so gleichsam von außen zu beobachten, obwohl wir auch da wissen, dass es letztendlich nicht möglich ist, in der Art und Weise streng positivistisch zu verfahren. Aber bei so Dingen wie dem Raum oder der Zeit, ne, das wissen wir, ist es gleichsam unvorstellbar. Es ist auch das, also sozusagen, muss man nochmal betonen, diesbezüglich gibt es halt keinen Beweis, ne? Dass es kann genauso gut sein, dass die Zeit von irgendjemand gegeben wurde und uns gleichsam als Notwendigkeit zugrunde liegt, ohne dass irgendjemand sowas wie Regelmäßigkeiten feststellt, ne? Oder irgendein Organismus irgendeine zeitliche Ordnung vornimmt. Aber es gibt durchaus auch Gründe, die dafür sprechen, anzunehmen, dass auch Zeit ein Konstrukt ist. Dass auch Zeit etwas ist, das erst entsteht, indem bestimmte Möglichkeiten gesucht werden, so etwas wie stabilen Bestand zu gewährleisten. Naja. Ich meine, im Hinblick auf unsere moderne Zeit ist es vielleicht fast ein bisschen leichter, sich die diesbezüglichen Veränderungen vorzustellen oder zu vergegenwärtigen. Nicht? Also Sie wissen vielleicht, dass unsere Weltzeit, wie wir sie heute auf Schritt und Tritt kennen und im Internet natürlich auf eine interessante Art und Weise problematisiert finden. Ne? Also im Internet ist ja sozusagen die Zeit nur eine. Ne? Für uns Anwender des Internets gibt es unterschiedliche Zeitzonen auf der Welt, aber im Internet gibt es im Prinzip nur eine Zeit. Nicht? Und es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von weiteren Phänomenen, die diesbezüglich querliegen zu unserer Zeiteinteilung. Aber Sie wissen, dass diese Zeitzoneneinteilung auf der Welt eine relativ junge Geschichte ist, die, wenn ich jetzt recht informiert bin, aufs 19. Jahrhundert zurückgeht und sehr mit dem Zusammenhang steht, dass Eisenbahnfahrpläne erstellt werden mussten. Sie kennen diese berühmte Geschichte? Es gab da, glaube ich, zwischen, also wenn der Zug in New York weggefahren ist, ich habe das jetzt so ein bisschen, ich zitiere das jetzt, also ich erzähle das aus dem Gedächtnis, Sie sollten das, also um sicher zu sein, nachlesen, aber es ist auch jetzt in den Details nicht so wichtig. Ne? Also bei Sonnenhochstand ist der Zug um 12 weggefahren und in Chicago ist er mit 12 Minuten Differenz zu der Fahrzeit eingetroffen. Ne? Also man hat gewusst, was weiß ich, 3 Stunden oder keine Ahnung, fährt der Zug bis Chicago, nicht? Aber nach Sonnenstand war er in Chicago eben 3 Stunden plus 12 Minuten. Und aufgrund dieser Diskrepanz, weil die Fahrpläne einfach beim Aufkommen des Personenverkehrs nie gestimmt haben oder des Zugverkehrs nie gestimmt haben, hat man sich international darauf geeinigt, Zeitzonen einzurichten. Nicht gleich, aber nach und nach. Haben Sie da bessere Informationen dazu?
Aber es ist ja nicht nur bei
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die Physiker dann nochmal Schäufchen beigetragen haben. Ne? Das ist ganz klar. Also sowas wie eine theoretische Zeit, die gleichsam wissenschaftliche Experimente.
Ja.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Das ist nur eine Vermutung, aber ja. Der Umberto Eco schreibt in einem so Roman die Probleme bei der Schifffahrt, also da geht es eben um die Salomoninseln und das Verkehr, dass eben das Problem eventuell früher aufgekommen ist in der Schifffahrt, also dass man die Strecke, die man gefahren ist, misst und dann die Sterne zum Beispiel orientieren.
Ja.
Das ist natürlich, je weiter man sich bewegt, ungenauer wird.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also ich kenne die Geschichte vom Anthony Giddens und der schreibt, dass gleichsam die Verspätungen in der Eisenbahngeschichte dazu geführt haben, dass man sich dann international darüber geeinigt hat. Aber dass das Problem früher aufgetaucht ist, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Während auf der anderen Seite, das kann man sich auch gut vorstellen, weiß nicht, wenn Sie irgendwo in einer relativ lokal begrenzten Gemeinschaft unterwegs sind, Landwirtschaft betreiben und nie über den Horizont von 20, 30 Kilometern hinauskommen, zeitlebens nicht, ne, ist es ziemlich wurscht, ob da irgendwo anders eine andere Zeit herrscht oder nicht. Ne. Also da ist sozusagen eine ganz andere Zeitvorstellung im Spiel. Und auch übrigens das Phänomen der Pünktlichkeit, nicht? Also diesbezüglich eine moderne Errungenschaft, das dürfte klar sein. Ne. Also für für den Bauern. Obwohl, also der Kirchgang, der sollte pünktlich erfolgen und deswegen hat eine Glocke geläutet, damit alle gewusst haben, jetzt ist es Zeit und nicht erst eine halbe Stunde später. Aber das sind sozusagen Entwicklungen, die unser Zeitbewusstsein und unsere diesbezügliche Weltwahrnehmung grundsätzlich verändern. Das dürfte klar sein. Also da tut sich sehr viel mit dieser Sache. Gut, aber zurück zu den Modellen. Prinzipiell wollte ich nur darauf hinweisen, also Modelle sind etwas Vorwissenschaftliches. Wir leben und arbeiten und agieren auf Schritt und Tritt mithilfe von Modellen. Aber in den Wissenschaften werden sie natürlich thematisch. In den Wissenschaften bekommen sie besondere Relevanz. Und erleben ebenfalls, so wie viele andere Phänomene, so etwas wie eine Verselbstständigung. Das ist immer das Interessante an der Geschichte. Auf der einen Seite haben wir sozusagen eine Eingebundenheit in den Funktionsbereich. Auf der anderen Seite haben wir dann sehr schnell, wenn die Möglichkeiten dazu vorhanden sind, also wenn entsprechende Mittel bereitstehen und ähnliches mehr und wenn auch genug Wissenschaftler unterwegs sind, eine Spezialisierung, zum Beispiel auf das Modell bilden, die dafür sorgt, dass sich die Bereiche verselbstständigen. Also dass sich zum Beispiel so etwas wie eine Modellwissenschaft herausbildet. Oder zumindest Experten, es gibt jetzt keine universitäre Disziplin des Modellbildens, aber es gibt eine ganze Reihe von Expertinnen und Experten dafür, die wirklich darauf konzentriert sind, möglichst stimmige Modelle zu bilden. Und es gibt gerade in der Philosophie eine ganze Reihe von diesbezüglich auch sehr diffizilen Untersuchungen, was denn jetzt die eigentliche Erkenntnistheorie eines solchen Modells darstellt. Beziehungsweise wann ist ein Modell stimmig, wann ist es nicht stimmig, was wäre zu tun, um zu gewährleisten, dass Modelle stimmig sind und vieles mehr. Naja, und da sind wir schon fast beim Thema. Spätestens zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts wird dann massiv daran gegangen, mathematische Modelle, insbesondere in der Ökonomie, zu erstellen. Und in dem Moment, wo Sie so etwas Abstraktes wie Zahlen im Spiel haben, liegt was besonders nahe. Also Sie verwenden irgendwelche Daten, versuchen irgendwelche Zusammenhänge zu quantifizieren, haben dann diese Daten zur Hand und stellen irgendwelche Regeln auf, mit denen diese Daten verändert werden. Sie bekommen so etwas wie Entwicklungen zu sehen, genau dadurch. Also das heißt, Sie gehen von irgendeinem Zustand aus, ich weiß nicht, Populationsgröße, Österreich im Jahre Null, Österreich, Vindobona oder irgendwas Kleineres, was wir diesbezüglich im Jahre Null schon übersehen können. Ich weiß nicht, wie viele Leute da gegeben haben mögen, 1000 oder was. Betrachten das Jahr Null und das Jahr 2010, stellen einen Vergleich an und versuchen sozusagen diese Entwicklung von Null bis 2010 in irgendeine Regelmäßigkeit zu bringen. Wenn Sie nur die beiden Eckdaten zur Verfügung haben, haben Sie ein entsprechend unscharfes Bild vor Augen, aber nichtsdestotrotz, also zumindest irgendwie eine Möglichkeit gegeben, aber Sie werden zumindest so etwas wie eine Entwicklungsrichtung feststellen, also wenn wir da anfangen im Jahre 0 und bei 2010 da sind, dann werden wir doch irgendwie so eine Entwicklung feststellen können, auch wenn wir nur die beiden Punkte betrachten, und das ist sozusagen das Um und Auf dieser Sache, es liegt natürlich nahe, diese Entwicklung zu extrapolieren, das heißt über diesen Punkt hinaus zu verlängern und die Zukunft vorherzusagen oder zu versuchen, die Zukunft vorherzusagen. Es dürfte klar sein, dass aus diesen, also Jahr 0 und Jahr 2010, kaum sich in irgendeiner Art und Weise eine schlüssige Zukunft vorhersagen, oder beziehungsweise es wird sehr wahrscheinlich jeder halbwegs intelligente Mensch für lachhaft halten, wenn sie das versuchen. Aber wenn sie da, eine ganze Reihe von Zwischendaten in Betracht zu ziehen versuchen, so sie an die herankommen, könnte sich, irgendein Ort von Regelmäßigkeit abzeichnen. Ich weiß nicht, also das ist jetzt nicht bitte für die Bevölkerung von Vindobona oder für Wien schlüssig, aber es, ließe sich vorstellen, dass relativ regelmäßig irgendwelche Krankheiten ausbrechen und damit dann irgendwelche Schwankungen festgestellt werden können, die alle, 200 Jahre auftreten. Ja? Und wenn Sie dann diese Daten betrachten, ne, dann könnten Sie auch diese Schwankungen extrapolieren und vorherzusagen versuchen, dass, weiß nicht, im Jahr 2050 in Wien wieder entsprechend weniger Leute leben werden oder ähnliches. Ne, liegt auf der Hand. Versuchen, damit so etwas wie ein Modell zu erstellen. Bitte, auch dieser simple Organismus, den wir da anfänglich erwähnt haben, mag natürlich falsch liegen. Ne? Plötzlich ist im Winter doch etwas zu haben, dafür ist im Sommer nichts vorhanden. Ne? Sein Modell versagt, seine Vorhersage ist ungültig und er stirbt. Oder er überlebt mit knapper Not und nützt, weil er die Möglichkeiten dazu hat, diese Erfahrung, um sein Modell in irgendeiner Art und Weise zu erweitern, zu differenzieren, zu vielleicht mit einem weiteren Modell zu bestücken. Ja. Besonders interessant wird es dann natürlich, wenn diese Modelle so komplex werden, dass sie innerhalb eines differenzierten Systems so etwas wie eben differenzierte Subsysteme hervorbringen. Also ich weiß nicht, wenn Sie klassisches Vorhersagemodell wäre, würde der Meteorologie zugrunde liegen, nicht? Und diesbezüglich würde jetzt die Meteorologie mit all ihren Bestandteilen, wenn man das so nennen will, also angefangen von den Wetterstationen, die wirklich die Messdaten liefern, bis hin zu den Instituten, wo halt interpretiert und gerechnet wird, bis hin zu dem Ausbildungsapparat, der notwendig ist, um ständig neue Meteorologen hervorzubringen, bis hin zum Wettermenschen beim ORF, der dann eben die Informationen verbreitet, die da verkündet werden, nicht? Würde dieses System so etwas wie ein Subsystem dieser Gesellschaft darstellen. Nicht? Das heißt, dieses Gesellschaftssystem, das zunächst einmal, das haben wir schon erwähnt, von Wetterkapriolen irritiert wird, nicht damit umgehen kann und diesbezüglich einer Umwelt gegenübersteht, mit der es nicht so gut zurande kommt, hat intern ein Subsystem geschaffen, das ihm hilft, mit diesen Irritationen zurande zu kommen. Also das ihm hilft, gleichsam auf diese Wetterbedingungen zu reagieren und sich darauf einzustellen, gewisse Vorhersagen zu machen. Es hat gleichsam Umweltkomplexität reduziert, aber, und das ist das Um und Auf dieser Geschichte, es hat intern ein weiteres Subsystem ausgebildet, das seine eigene Konstitution komplexer gemacht hat. Also das Gesellschaftssystem plus meteorologische Station ist jetzt komplexer als das Gesellschaftssystem vor Ausbildung dieser meteorologischen Station. Haben wir schon angesprochen. Und das betrifft jetzt fundamental natürlich auch die Vorhersagbarkeit. Und die Vorhersagbarkeit oder die Vorhersage, die so eine Wetter, bitte beim Wetter ist es natürlich jetzt ein sehr schlechtes Beispiel, aber grundsätzlich gilt jeder Vorhersage, die ein solches Modell vornimmt, dem System ohne Vorhersagesystem zunächst einmal. Und wenn das Vorhersagesystem selbst, also das Modell selbst, hinreichend komplex wird und hinreichend Einfluss nimmt auf das System und dieses System verändert, dann gilt die Vorhersage nicht mehr. Der Zusammenhang verständlich? Noch nicht ganz. Wir werden ihn noch ein bisschen ausführlicher darstellen. Gut. Kehren wir zunächst einmal ganz simpel zum Modellbegriff zurück. Die Ökonomie war besonders maßgeblich beim Entwickeln dieser Modell- oder Modellierungsmodelle, Modellierungsmethode, aber es ist eine ganze Reihe von anderen Disziplinen, ich weiß nicht, Architektur und ähnliches mehr, bis hin natürlich dann auch zur Philosophie, wo sehr intensiv mit Modellen gearbeitet wird, nicht? Mathematische Modelle, auch visuelle Modelle und vieles mehr, Graphen, die gezeichnet werden. All das hat natürlich einen enormen Effekt und hat diese Modellbildung entsprechend angeregt, beschleunigt, hat aber natürlich, da wären wir jetzt bei dem Punkt, den ich vorher angesprochen habe, aber noch nicht hinreichend erklärt habe, hat natürlich das, was zu modellieren ist, nämlich die Umwelt in dem Falle, oder was zu modellieren versucht wird, die Umwelt, dynamisiert. Genau dadurch, dass die Wissenschaften gleichsam seit mindestens 100 Jahren explizit versuchen, Modelle zu generieren, genau dadurch wird auch ihr Gegenstand verändert. Das ist sozusagen das Problem dabei. In dem Moment, oder ich weiß nicht, wenn Sie es wieder im Hinblick auf diesen Organismus kurz mal betrachten, also nehmen wir mal an, der Organismus würde ein stimmiges Modell seiner Umwelt generieren, mit dem er gut überleben kann. Was ist der Fall, wenn er Erfolg hat? Was liegt nahe, wenn ein Organismus Erfolg hat, weil er eben ein schlüssiges Modell gebildet hat? Er vermehrt sich, ganz richtig. Ne? Das heißt, der Organismus wird aufgrund seines eigenen Modells genau die Welt, in der er eben lebt, verändern, weil er plötzlich sehr viel wird, also weil sehr viele von ihm vorhanden sind. Ne? Und genau in dem Moment ist aber sein Modell, das ja eigentlich für die Situation vor seiner großen Vermehrung generiert wurde, nicht mehr schlüssig, nicht mehr stimmig. Ne? Die Welt ist eine andere geworden, gerade oder genau deswegen, weil ein Modell geschaffen wurde. Wir werden nachher noch andere Beispiele diesbezüglich betrachten. Aber ich hoffe, Sie können sich das ungefähr vorstellen, ne? Dass es sozusagen, dass die Welt abhängig ist von dem, was da geschieht.
Das ist das Beispiel des Aufkommens des Sauerstoffs.
Das Aufkommen des Sauerstoffs.
Das ist ein Beispiel, wie die grünen Pflanzen oder gekommen sind, waren ja war die Welt ja voll mit Organismen, die Sauerstoff nicht tragen. Für die meisten Organismen war das ein schweres Umwelt.
Verstehe, ja. Ja.
Und damit sozusagen die Pflanzen dann erfolgreich haben Sauerstoff produziert und dann hat es eine große Selektion gegeben von allen, die den Sauerstoff vertragen haben.
Ja. Interessantes Beispiel, das kannte ich nicht, aber ja, also so eine Rückwirkung, nicht? Die gleichsam dafür sorgt, dass dann erst aufgrund der Photosynthese Sauerstoff mehr und mehr entsteht, nicht? Mehr und mehr ins Spiel kommt. Genau. Okay, also das heißt, die Modellbildung hilft dabei, in der Umwelt zu überleben, verändert die Umwelt aber auch. Nicht? Und das war sozusagen auch das Um und Auf des wissenschaftlichen Gegenstandes, zum Beispiel der Ökonomie, dass aufgrund dessen, dass mit Modellen relativ erfolgreich gewisse Dinge betrachtet werden konnten, das, was betrachtet wurde, auch verändert wurde. Also zumindest dynamisiert wurde. Und das hat natürlich dann mit entsprechenden technischen Hilfsmitteln für eine entsprechende Nachfrage gesorgt, auch bewegte Prozesse zu simulieren, Modell nachzumodellieren, diesbezügliche Modelle auszubilden, und die wir das letzte Mal hier kurz betrachtet haben, stellen diesbezüglich eben Beispiele bereit. Also Simulation ist nichts anderes als Modellbildung auf einem bestimmten höheren technischen Niveau, auf dem eben dann relativ einfach auch Prozesse simuliert werden können oder Prozesse in ein Modell einbezogen können. Also Sie können sich vorstellen, klassische Modelle sind eher was Statisches. Nicht? Wenn Sie so an die Architektur denken, wo eben weiß nicht, ein Haus aus Pappmaché nachgebaut werden soll, nicht? Dann haben Sie etwas, das ein für alle Mal feststeht, und wenn Sie dann nachträglich irgendwas verändern wollen, müssen Sie da herumfitzeln und das Modell unter Umständen auch unzuträglicherweise verändern. Okay. Naja, jedenfalls mit all diesen Dingen wird es natürlich durchaus verlockend, oder mit all diesen Möglichkeiten wird es zunehmend verlockend, zu extrapolieren, in die Zukunft zu extrapolieren. Und das ist sozusagen eines der großen Probleme der Simulation, dass sie auch in ihren Anfängen, aber auch heute noch, für diejenigen, die nicht unmittelbar mit ihr unterwegs sind oder mit ihr sich in ihr, sagen wir mal, auf programmtechnischer Ebene herumschlagen, so etwas wie eine Blackbox darstellen. Eine Blackbox ist etwas, wo man nicht reinsieht, wo man nicht weiß, welcher Mechanismus da drinnen vor sich geht und einen entsprechenden Output erzeugt. Ich habe Ihnen hier diese Spielchen vorgeführt und habe Ihnen Erklärungen dazu geliefert, die Sie, wenn Sie nicht selbst programmieren, glauben können oder auch nicht glauben können. Also all das, was ich hier vorgeführt habe, wäre auch möglich, so zu programmieren, dass ich jedes einzelne Kühlchen, das man da gesehen hat, anweise. So, in der Sekunde so und so gehst du dorthin und in der Sekunde so und so gehst du dorthin und insgesamt tut ihr alle mitsammen so, wie wenn ihr ein Schwarmverhalten zeigen würdet. Hm? Und ich habe ihnen dann gleichsam als Erklärung etwas ganz anderes vorgelegt. Also das heißt, die Sache können Sie glauben oder Sie können sie nicht glauben, wenn Sie nicht selbst in den Programmcode hineinschauen. Aber auch der liegt natürlich dann jetzt, oder beruht natürlich seinerseits wieder auf einem Maschinencode, den Sie seinerseits lesen müssen, und dann gibt es noch eine Hardware, die dahinter steckt, die Sie überprüfen müssen. Also insofern sind da ganz eine Reihe von Unwägbarkeiten oder Undurchsichtigkeiten im Spiel, die uns dazu verlocken, die Sache insbesondere, und da haben wir ja so lange Tradition diesbezüglich, insbesondere wenn ihr irgendwer aufwendiger technischer Apparat zugrunde liegt, zu überinterpretieren. Ja? Das heißt, diese Computertechnologie bringt es mit sich, dass wir sehr oft glauben, wow, das ist mit Computern berechnet, das muss stimmen. Ja? Klar. Ja? Also ich weiß nicht, Wirtschaftsmodelle und ähnliches mehr. Nicht? Also wenn ich Ihnen verbal ein noch so stimmiges Wirtschaftsmodell hier präsentiere und daneben steht ein Kollege, der einen so einen riesen Computer mitbringt und weiß ich was für einen aufwendigen Apparat betreibt, um da Ihnen irgendwelche Entwicklungen zu zeigen, dann könnte es sein, dass Sie einfach vom Charisma der Technik so überwältigt sind, dass Sie eher dem glauben als etwas anderem. Diesbezüglich ist Vorsicht angebracht im Hinblick auf diese Technologie. Auch das ist ein medienphilosophisches Problem oder ein Phänomen, wenn Sie so wollen. Wir sind von neuen Medien immer zunächst einmal voreingenommen und interpretieren da sehr viel Hoffnung und sehr viele Erwartungen hinein, die unter Umständen dann gar nicht erfüllt werden. Die Simulationstechnik, die ich Ihnen hier vorführe, hat in ihrer Geschichte diesbezüglich ein paar markante Beispiele, die erwähnt sein oder die Sie vielleicht sogar auch selbst kennen. Ich denke, diese berühmte Studie aus den 1970er Jahren, The Limits to Growth, die werden einige von Ihnen schon kennen. Die Grenzen des Wachstums, Club of Rome Studie oder für den Club of Rome damals unternommen, war eine der ersten Studien, die eine Simulationstechnik angewandt hat, wie sie damals für besonders fortschrittlich gehalten wurde oder besonders, sagen wir mal, handfest gehalten wurde. Sie kennen die, ich weiß nicht, ist diese Studie halbwegs bekannt? Ende des Grenzen des Wachstums? Einige doch. Sie hat weltweit für enorme Diskussionen gesorgt, weil darin durchaus mit bestimmter Wahrscheinlichkeit ökologische Probleme, wenn nicht sogar desaströse Entwicklungen vorhergesagt wurden, zum Beispiel ein Versiegen der Energiequellen der Menschheit und ähnliches mehr. Also es wurde sozusagen damit auch die Ökologiebewegung schlechthin entsprechend in Bewegung gesetzt. Also Sie wissen, 70er Jahre auch bei uns, Zwentendorf und ähnliches, ne, also ein großer grüner Aufbruch, wenn Sie so wollen, der natürlich diesbezüglich dann auch Argumente geliefert bekommen hat und diese Argumente auch entsprechend verbreitet hat, propagiert hat. Heute weiß man, dass diese Studie auf eher zweifelhaften empirischen Datensätzen beruht hat. Das heißt, man hat großes Augenmerk auf die neue Technologie gelegt, auf die Berechenbarkeit solcher Entwicklungen und hat weniger oder für heutige Verhältnisse zu wenig Aufmerksamkeit auf die Daten selbst gelegt. Das heißt, man hat mit teilweise eher fragwürdigen Daten diese Berechnungen durchgeführt, ist auf bestimmte Ergebnisse gekommen und hat geglaubt, naja, weil natürlich das jetzt berechnet wurde, ist es hieb- und stichfest bewiesen. Im Jahr 2030 gibt es keine, weiß nicht, Erdölquellen mehr oder ähnliches. Was ja aus heutiger Sicht durchaus der Fall sein kann, aber, wie man heute weiß, sozusagen nicht aufgrund der Entwicklungen in dieser Studie der Fall sein wird. Die Studie hat sich in einiger Hinsicht als falsch erwiesen. Obwohl heute wieder einige Vorhersagen, die da drinnen sich finden, sich als durchaus stimmig erweisen oder zumindest geglaubt werden von manchen Leuten. Ja?
Ich weiß nicht, wie jetzt. Das ist eigentlich der Unterschied zwischen der Extrapolation, die damals gemacht worden ist, und was ich so in Erinnerung habe, hat man immer, wenn man irgendeine Kurve bekommen hat für eine Entwicklung, so lange umgeforscht, bis man eine Gerade bekommen hat, und die hat man dann extrapolieren können, und hat sich das jetzt geändert?
Naja,
das
ist ja noch immer. Naja, gut, ich meine, ich kann das jetzt auch nicht pauschalierend beantworten. Nicht? Ich meine, man ist in vielerlei Hinsicht vorsichtig und man hat mittlerweile schon sehr viele Erfahrungswerte auch diesbezüglich. Nicht? Aber sozusagen, da kommt jetzt noch ein anderer Aspekt ins Spiel, den wir im vorigen Semester ausführlicher angesprochen haben, den möchte ich nur erwähnen. Man ist mittlerweile auch draufgekommen, dass genau diese Methode, die dieser Limits to Curves-Studie zugrunde lag, nämlich das im Prinzip Zusammenstellen von einigen Differentialgleichungen sehr schnell zu einer Entwicklung führt, die man als deterministisches Chaos bezeichnet und diesbezüglich jede Vorhersage ausschließt. Also Sie kennen diesen berühmten Schmetterlingseffekt. Ich nehme an, zumindest diejenigen, die voriges Semester nicht in der Vorlesung waren, werden das auch schon mal gehört haben. Es geht um diesen berühmten Effekt, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings in, weiß nicht, in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen kann. Kleinste Anfangsursachen können größte Unterschiede in den Auswirkungen generieren. Und das ist sozusagen eine systematische, mathematische Sache, die jetzt gar nicht so sehr mit der Unwägbarkeit oder Wägbarkeit von Vorhersagen grundsätzlich zu tun hat, sondern die einfach mit Aufschaukelungsprozessen, mit Feedbackprozessen zu tun hat, wie sie eben in so einer Zusammenwirkung von einigen etwas komplexeren Entwicklungen sehr schnell haben. Im Prinzip können diese Aufschaukelungen bei, wir haben schon drüber gesprochen, bei drei solchen zusammengestellten Differentialgleichungen auftauchen, also das ist dieses berühmte Dreikörperphänomen, also wenn Sie, weiß nicht, die Anziehungskraft von drei Planeten im Weltall diesbezüglich berechnen, dann bekommen Sie sehr schnell unter Umständen Aufschaukelungsprozesse von Entwicklungen, die diese Körper in eine Richtung sich bewegen lassen oder die Entwicklung in eine Richtung treiben, die Sie beim besten Willen nicht vorhersagen können. Dieser Edward Lorenz, der diesen Schmetterlingseffekt als solchen bekannt gemacht hat, war ein Meteorologe, der im Prinzip einige simple Daten diesbezüglich berechnet hat und bei seiner Berechnung zunächst einmal angenommen hat, dass er auf ein paar Nachkommastellen verzichten kann. Nicht? Also er hat sozusagen eine Handvoll Nachkommastellen in Betracht gezogen und hat daraus bestimmte Entwicklungen berechnet. Dann hat er genau mit den gleichen Zahlen irgendwann später nochmal diese Entwicklungen berechnet und ist draufgekommen, dass da große Unterschiede vorhanden sind und hat sich dann nach und nach ist er draufgekommen, dass das unter Umständen mit diesen weggelassenen Nachkommastellen zu tun hat und hat die dann systematisch mit einbezogen und hat gesehen, dass sozusagen, also bei simpleren solchen Differentialgleichungen haben sie bereits völlig unvorhersagbare Entwicklungen, wenn sie auch nur im fünften Nachkommabereich eine unterschiedliche Zahl stehen haben. Also sie haben, was weiß ich, irgendeine Zahl, die 0,00000 lautet und beim zweiten Mal versuchen sie genau das gleiche mit einer Zahl 0,00001 und sie haben bereits völlig unvorhersagbare Entwicklungen drin. Also das ist sozusagen das Fatale an der Geschichte, dass die Anfangsdaten oder die Daten, die dieser Sache zugrunde liegen, extrem maßgeblich sind und dass sie aber in der Regel bei empirischen Erhebungen solche genauen Anfangsdaten nie zur Hand haben. Wir haben das, ich kann mich jetzt genau an diese Dichte von meteorologischen Stationen nicht mehr erinnern, die notwendig wäre, um das Wetter. Also jedenfalls haben wir aktuell eine halbwegs stimmige Wettervorhersage für die nächsten 4 Tage, das wissen Sie, da kann man sich halbwegs drauf verlassen. Und ich glaube, wir haben eine Dichte von Wetterstationen von 1000 pro oder einer pro 1000 Quadratkilometer, so irgendwas, weltweit, statistisch verteilt. Also mit einer Wetterstation pro 1000 Quadratkilometer können Sie die nächsten 4 Tage halbwegs verlässlich vorherzusagen. Was glauben Sie, was für eine Dichte, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, aber es ist ja wurscht, die Zahlen, die genauen können Sie nachlesen. Was wäre für eine Vorhersage von 10 oder 11 Tagen notwendig? Was? Ja, also sozusagen wirklich im Quadratmillimeterbereich eine Wetterstation, die entsprechende Daten liefert, die Sie dann in diese Berechnung eingeben können.
Ein sehr schnellen Computer.
Und davon abgesehen. Das ist ja heutzutage eine Kleinigkeit. Okay. Ja, ja, eben Quantencomputer. Na gut, aber das Um und Auf ist hier wirklich nicht der Computer selbst, also nicht die Berechenbarkeit selbst. Berechnen könnten sie es, aber sie bekommen die Daten nicht. Das ist sozusagen das Um und Auf dieser Schmetterlingsproblematik oder Schmetterlingseffektproblematik. Sie brauchen enorm genaue Anfangsdaten, um da halbwegs zuverlässig unterwegs zu sein. Nichtsdestotrotz, es gelingt bis zu einem gewissen Grad. Also der Umstand, dass wir doch relativ, zumindest für die nächsten paar Tage, das Wetter vorhersagen können, zeigt, dass es bis zu einem gewissen Grad möglich ist, in die Zukunft zu schauen. Aber, und da kommt jetzt sozusagen das zweite Problem der Prognose ins Spiel, was beim Wetter zugegeben keine große Rolle spielt, aber was zum Beispiel auf Finanzmärkten eine große Rolle spielt, wir haben das auch schon angesprochen. Sie können sich vorstellen, dass wenn die Möglichkeit in die Zukunft zu schauen besteht, dass diese Möglichkeit natürlich genau dort besonders attraktiv ist, wo damit Geld zu machen ist. Und das ist zum Beispiel an der Börse der Fall. Also wenn Sie auch nur, ich weiß nicht, an einem Tag bis zum Börsenschluss voraussehen könnten, wie sich die entsprechenden Aktien entwickeln, dann könnten sie Vermögen machen. Das dürfte klar sein. Ja? Und da haben wir jetzt eine selbstunterminierende Dynamik im Spiel, die im Prinzip die gleiche ist, wie wir vorher bei diesem Organismus angesprochen haben. Der Umstand nämlich, dass es höchst attraktiv ist, die Börsewerte vorauszusagen, wird was bewirken? Wenn etwas sehr attraktiv ist, was ganz richtig, nicht? Wird zu führen, und das ist sozusagen auf Schritt und Tritt der Fall, gerade an der Börse, auf Schritt und Tritt der Fall, werden natürlich sehr viele Leute diese Methode verwenden. Und genau dann, wenn sehr viele tun, verhält sich die Börse garantiert anders, als sie es tat, bevor diese Methode im breiten Rahmen, also auf breiter Ebene verwendet wurde. Dieser Zusammenhang wird als Efficient Market Hypothesis in der Systemtheorie gehandelt, also effiziente Markthypothese auf Deutsch. Es geht um das Phänomen, dass Märkte unkalkulierbar sind per se und in einer sehr interessanten Selbstorganisation diese Unkalkulierbarkeit auf Dauer stellen. Also Sie können gleichsam nichts dagegen unternehmen, dass die Märkte unkalkulierbar sind. Wenn Sie nämlich die Märkte kalkulierbarer zu machen versuchen, zum Beispiel dadurch, dass Sie weniger Teilnehmer zulassen, also dass Sie sagen, okay, auf diesen Märkten dürfen jetzt nur mehr 3 Leute, naja, das ist jetzt ein blödes Beispiel, ich muss es anders herum ansetzen. Also stellen Sie sich irgendein neues Produkt vor, das gerade auf den Markt kommt und das sich sehr gut verkauft und für das Sie zunächst einmal der einzige Anbieter sind. Sie wissen aufgrund von Marktstudien, dass Sie das Produkt sehr gut verkauft, auch die anderen wissen das und Sie können zumindest in der Zeit, wo Sie der Einzige sind, mit großer Sicherheit vorhersagen, dass Sie eben Gewinn machen werden. Genau deswegen, weil sich das so sicher vorhersagen lässt, das können auch die anderen, werden sich sofort wie die Wölfe drauf auch die anderen Anbieter stürzen und genau das gleiche Produkt auf den Markt werfen. Also ich weiß nicht, wenn Sie die nächsten Monate diesbezüglich im Hinblick auf diesen iPad beobachten, die Traume wetten, dass wir noch dieses Jahr Vielzahl von recht interessanten Konkurrenzprodukten erleben werden. Ja, obwohl man sagt, dass Apple da einen großen Vorsprung hat, aber das ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad eine Propaganda-Geschichte, darauf zu beharren, dass man Vorbild hat. Ne? Dürfte klar sein. Also das heißt, da werden sich sehr viele drauf stürzen und genau dadurch wird, weil jetzt sozusagen die Sache unüberschaubar wird, der Markt unkalkulierbar. Es wird nicht mehr so leicht vorhersagbar sein, dass ich Gewinn machen werde mit diesem Produkt. Ja? Und das erreicht irgendwo ein gewisses Limit, wo sich manche denken, ah, der Markt ist mir zu unsicher, da kann ich unter Umständen keinen Gewinn machen, ich ziehe mich aus diesem Markt zurück, ich konzentriere mich auf irgendwas anderes. Und weil sich manche daraus zurückziehen, wird der Markt wieder ein bisschen kalkulierbarer.
Die Unkalkulierbarkeit ist ja dann auch kalkulierbar.
Richtig, nicht? Also in dem Sinn haben Sie eine Second-Order-Kalkulierbarkeit, nicht? Die vorhersagen lässt, dass wenn eben ein gewisser Rückzug stattfindet, dass die Kalkulierbarkeit steigt, aber eben nur eine gewisse Zeit lang, weil wenn die Kalkulierbarkeit steigt, soll ich sofort wieder entsprechende Player auf dieses Produkt stürzen werden und den Markt wieder unkalkulierbar werden lassen. Also wenn Sie so wollen, könnte man sich vorstellen, dass solche Märkte vielleicht so zunächst einmal ein bisschen hin und her pendeln, um dann irgendwann so ein Gleichgewicht zu finden, auf dem sie ein bestimmtes Ausmaß an Unkalkulierbarkeit an den Tag legen. Ne? Und alle finden sich damit ab und sagen, okay, ist ein Risiko damit verbunden, aber wir sind auf diesem Markt unterwegs. Bis es zu einer neuen Technologie kommt, einer Innovation kommt, die halt wieder ganz andere Bedingungen spielt. Ja. Prognose, also so viel zur Problematik der Prognose. Das hier, also sozusagen diese, ja, Sekunde nur, diese Problematik ist eine, würde ich sagen, grundlagentheoretisch philosophische Problematik. Während der Schmetterlingseffekt, also diese sozusagen Wirkungsunterschiede bei sehr kleinen Anfangsunterschieden, eher ein mathematisches Problem ist. Wobei es natürlich da durchaus philosophische, sagen wir mal, Aspekte gibt und Zusammenhänge gibt, die diesbezüglich interessantes Weiterdenken ermöglichen. Aber diese Sache hier ist durchaus ein philosophisches Problem. Bitte.
Ich wollte fragen, ob bei der Prognose nicht auch das Problem auftritt mit der Self-Fulfilling Prophecy.
Natürlich, nicht?
Weil, wenn Sie jetzt uns allen sagen,
oder. Richtig. Ganz richtig, nicht? Also da haben Sie so klassische Feedback-Prozesse, die eben ein negatives oder positives Feedback auf das, was da vorhergesagt wird, sind. Also das kennt man nicht. Weiß nicht, wenn Sie mal die entsprechenden Zentralbank-Chefs diesbezüglich beobachten, wie vorsichtig die dann mit irgendwelchen, weiß nicht, Maßnahmen, also wie vorsichtig die formulieren, um eben, wenn sie von Journalisten gefragt werden, da ja keine Erschütterungen auszulösen. Erschütterungen im Sinn von solchen Feedbacks. Nicht? Also wenn der mal hüstelt, könnte es sein, dass da irgendwas im Busch ist und um Gottes Willen, dann ziehen sich die entsprechenden Anleger schon aus dem Markt zurück und das Ganze geht tatsächlich in die Richtung, in die er eben prognostiziert hat. Beziehungsweise wenn der an einer falschen Stelle lächelt oder sonst was, geht es in die umgekehrte Richtung. Also da sind natürlich sehr komplexe Dinge im Spiel und Sie wissen, also heute nicht nur Finanzmenschen, würde ich mal sagen, weil Wissenschaftler sind es ja nicht, aber diese Leute, die diesbezüglich dann öffentliche Statements machen müssen, sind diesbezüglich hellhörig geworden, auch bei der bei Wahlgängern, politischen Wahlgängern und so ist es natürlich.
Wenn Obama Urlaub macht und so, das wird alles anscheinend mit einbezogen in die ganze Aktien.
Selbstverständlich, nicht?
Wenn Hawaii ein Eis ist.
Ja, ja.
Oder wenn die Sonne, die schauen ja, das sind ja mehr Parameter, kennen.
Ganz richtig.
Egal, Wetter oder alles.
Ja. Und es ist das Geschäft.
Kalkulierbar.
Ja, ja. Und das Geschäft der sogenannten Analysten, die dann in den Zeitungen entsprechende Kolumnen schreiben und darauf hinweisen, ah, der hat sich an der Stelle verschluckt oder der ist jetzt auf Urlaub gefahren, das muss was Tolles bedeuten. Und in Wirklichkeit steht nicht wirklich viel dahinter. Nicht immer, kommt drauf an, ne? Wir wissen es.
Das haben wir erlebt vor einem Jahr, wenn ein Herr Nobelpreisträger für Ökonomie so eine Stellungnahme abgegeben hat, Österreich wird also pleite sein demnächst.
Ja, ja, natürlich.
Um sich dann klein das zu entschuldigen, hat sich mal ein paar Kommastellen gehabt. Und
ich glaube, der
Kommastellen war nicht der Träger, sondern das war eine Behörde, die eine Prognose gemacht hat.
Also ja. Nein, ich glaube, der Krugman war das, nicht?
Ja, der Krugman hat dann das drüber geschrieben, aber es ist die...
Nicht. Ja, irgendeine wichtige
OECD oder
irgendeine wichtige Institution war da dahinter.
Ja, aber da frage ich mich, hat das jetzt mit Hausverstand angeschaut oder hat er sich einfach auf die Zahl verlassen? Der gute Herr Luckmann. Was soll ich jetzt so anschauen? Kann das ein Meter sein oder 10 oder 100 Meter?
Naja.
Also da steht 100 Meter und vom Gefühl her ist es nur ein Meter. Also das sollte man
grundsätzlich, ich meine, ohne da jetzt Partei ergreifen zu wollen, grundsätzlich muss man in der Öffentlichkeit mit solchen Dingen vorsichtig sein, das ist ganz klar. Nicht? Aber grundsätzlich würde ich mal da auf diese Diskrepanz von manchen solchen Leuten hinweisen zwischen einerseits eben öffentlicher Wirkung und andererseits Wissenschaftlichkeit. Ne? In der Wissenschaftlichkeit sind sie, oder in der Wissenschaft, sind sie natürlich bis zu einem gewissen Grad verpflichtet, das, was aus ihren Zahlen oder Berechnungen oder was auch immer rausgekommen ist, kundzutun. Ne? Das ist gleichsam so um und auf der Veröffentlichung. Sie sollen da ja nicht irgendwas Falsches kundtun oder etwas hinter dem Berg halten oder sonst was. Ne? Auf der anderen Seite, wenn Sie das dann natürlich mit großer Öffentlichkeitswirksamkeit in solchen Bereichen, was sind Wirtschaftszusammenhänge und ähnliches mehr, tun, dann hat das natürlich seine Wirkung, das ist klar. Und damit unter Umständen auch nicht die Art von Wirkung, die gewünscht ist. Ne? Oder auch im Hinblick auf die aktuelle Krise Griechenland und so. Nicht? Also betrachten Sie diesbezüglich, oder halten Sie sich vor Augen, wie vorsichtig diesbezüglich Politiker formulieren. Oder im österreichischen Raum hatten wir vor, ich glaube, 2 Jahrzehnten oder was, so ein schönes Beispiel, oder ein Jahrzehnt, ich weiß nicht, na, 2, sonst bald, so ein schönes Beispiel, das ich damals immer als eben herangezogen habe, um darauf hinzuweisen. Also ich habe immer gesagt, die einzige wirklich seriöse Äußerung eines österreichischen Politikers war die vom Sinowatz, wo er darauf hingewiesen hat, dass alles so komplex ist. Also, aber das war wissenschaftlich eine, oder sagen wir mal menschlich auch vielleicht eine, 1983 war das schon? Na, bis so war, genau. Die Zeit vergeht.
Wahnsinn. Er hat auch wirklich nicht gesagt, es ist alles so kompliziert, sondern hat nur gesagt, das, was er in seinem Regierungsprogramm vorgestellt hat, das klingt alles sehr kompliziert.
Ach so,
aha. Das wurde ihm aber dann in den Mund gelegt, dass er gesagt hat, es ist alles so.
Also noch einmal eine Überformung, ja. Na, spannend, genau. Na, ich kannte das nur so, gleichsam, dass er gesagt hätte, es ist alles so kompliziert. Ne? Aber, ja. Also Politiker sind natürlich Kraft ihres Amtes genötigt, wenn man das so sagen will, nicht ganz der Wahrheit entsprechend zu formulieren. Also es dürfte klar sein, dass Politiker mitunter auch keine Ahnung haben. Also wird glauben, dass gerade im Hinblick auf die Wirtschaftskrise, Griechenland und ähnliches mehr sehr viele keine Ahnung haben, und zwar wirklich fundamental keine Ahnung haben. Die dürfen nur nicht sagen, tut mir leid, ich weiß es auch nicht. Weil dann würden sie garantiert nicht wieder gewählt werden. Es liegt in der Natur der Sache zu sagen, selbstverständlich werden die Sache in den Griff bekommen, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Naja, okay. Aber für solche, sozusagen, ich möchte nur darauf hinweisen, das sind auf Schritt und Tritt wirksame Phänomene, die selbstverständlich auch in der Philosophie eine Rolle spielen. Also wenn ich Ihnen hier mit großer Freude meine Simulationen präsentiere und Sie darauf hinweise, dass das die kommende Methode der Philosophie sein wird, löse ich damit zumindest, ich löse bei vielen Skepsis aus, ist mir bewusst, aber ich löse vielleicht bei einigen von Ihnen auch so etwas wie eine gewisse euphorische Grundstimmung aus, die unter Umständen dann nicht dementsprechen wird oder nicht mit dem übereinstimmen wird, was tatsächlich passieren wird. Wir wissen nicht, was passieren wird. Aber trotzdem, das ist sozusagen das Um und Auf dieser Self-Fulfilling Prophecies, wir verändern die Zukunft auch durch unsere Vorhersagen. Das heißt, auch so, auch durch Vorhersagen nehmen wir Einfluss auf diese Geschichte. Okay. Naja, und dann sind wir schon sozusagen bei dem Prognoseinstrument, das aktuell besonders angesagt scheint und in vielen Disziplinen in den letzten Jahren auch für einige Euphorie gesorgt hat. Der Nachbildung unseres menschlichen Gehirns. Also, Sie wissen, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die der Computer hervorragend kann, enorm schnell rechnen. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die das menschliche Gehirn scheinbar doch besser kann als der Computer. Wenn Sie mit ganz simplen Problemen konfrontiert werden, haben Sie sehr oft intuitiv Lösungen parat, die Sie in keiner Art und Weise jetzt wirklich im Hinblick auf den ganzen Möglichkeitsraum dieses Problems durchprobiert haben, durchgespielt haben. Also was weiß ich, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber es lassen Sie ganz simple Dinge von uns intuitiv relativ schnell und so schnell jedenfalls, wie es im Alltag eben notwendig wäre oder ist, lösen. Der Computer würde vielleicht das gleiche Problem lösen, würde allerdings mit brachialer Gewalt, mit Rechenpower, alle Möglichkeiten, die in diesem Möglichkeitsraum drinnen sind, durchrechnen. Schach zum Beispiel. Ne? Obwohl mittlerweile moderne Schachprogramme durchaus versuchen, eben solche intuitiven Fähigkeiten des Menschen nachzubilden. Die rechnen nicht mehr nur. Frühe Schachprogramme nicht, haben grundlegend jeden Zug durchgerechnet und sind irgendwann dann einmal gestoppt worden, weil die Zeit abgelaufen ist. Ne? heutzutage macht man auch das ein bisschen anders, ne? Aber sozusagen diese Intuition, die uns im Alltag auf Schritt und Tritt hilft und die doch für die meisten Probleme, die wir haben, hinreicht, also für die Lösung der meisten Probleme hinreicht, die wird im Computer versucht nachzubilden, indem eben Strukturen nachgemacht werden, von denen man annimmt, dass sie auch in unserem Gehirn zu finden sind. Das sind diese berühmten Netzwerkstrukturen, die wir das letzte Mal auch schon angesprochen haben. Und gleich vorweg, auch das wird mittlerweile dazu verwendet, um zum Beispiel Börsenentwicklungen zu analysieren und entsprechende Vorhersagen zu treffen. Und es hat auch wirklich vor ein paar Jahren ein Player, also das ist damals durch die Presse gegangen, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie die Firma geheißen hat, ein Player, ein so relativ advancedes Modell vorgelegt, das kurzzeitig eben tatsächlich, ich glaube in der 2008er Krise, also da am Anfang der Krise, haben die kurzzeitig als eine der wenigen positive Gewinne gemacht, während alles andere gekracht hat. Nur haben natürlich innerhalb von wenigen Wochen alle anderen diese Methode nachgeahmt und damit war die Vorhersagbarkeit genau in dem Sinne hier wieder beim Teufel. Ne? Ist klar. Also in dem Moment, wo sowas tatsächlich effektiv funktioniert, wird es sofort nachgemacht. Was allerdings jetzt nicht heißt, dass diese Methode erst in den letzten paar Jahren entwickelt wurde, die geht auf die 60er Jahre zurück. Bereits da hat man begonnen, einfache neuronale Netze, damals natürlich noch mit sehr begrenzter Rechenpower zu erzeugen, muss man sagen. Und hat damals sowas wie Grundlagenarbeit geleistet. Es ist ganz interessant, dass damals ein recht interessanter Diskurs ausgebrochen ist. Wir werden auf die Details dann eher erst in der nächsten Stunde eingehen, weil ich Ihnen dazu dann auch wieder diese Simulationen zeigen möchte. Aber es ist sozusagen damals darum gegangen, so einfache Dinge wie zum Beispiel logische Operationen zu erlernen. Das heißt, logische Operationen sind zum Beispiel Und-Oder-Operationen oder diese berühmte XOR-Operation, nicht? Also wo Sie zwei Eingangswerte in einer bestimmten Art und Weise verknüpfen, 1 und 0 oder 1 und 1, und ein gewisses Ergebnis erwarten. Ja? Und man hat versucht, solchen neuronalen Netzen einfach diese Ergebnisse oder das sozusagen das Vorhersagen dieser Ergebnisse beizubringen, und zwar selbstlernend beizubringen. Ne? Das wäre bei diesen einfachen Dingen sehr naheliegend und sehr einfach, dem Computer einfach zu sagen, wenn du eine 1 siehst und wenn du eine 0 siehst und du hast es mit einer Oder, mit einer inklusiven Oder-Funktion zum Beispiel zu tun, dann schreibst du eine 1 hin. Oder wenn du eine 0 und eine 0 siehst, dann schreibst du eine 0 hin und ähnliches mehr. Das wäre sozusagen klassische Programmierung mit Wenn-Dann-Funktionen, eine sehr simple Geschichte. Also das wäre sozusagen die naheliegende Methode. Man wollte aber, dass die Computer diese logischen Regelmäßigkeiten, die eben in solchen Operatoren ausgedrückt werden, selbstständig lernen. Und das war das Um und Auf dieser Geschichte. Und man hat da zunächst einmal mit einer interessanten Lösung, die ich Ihnen dann gleich vorführe, gute Erfolge erzielt, worauf diese Methode untersucht wurde und ein grundlegender Einwand vorgebracht wurde, nämlich, dass sich damit nur bestimmte Operationen berechnen lassen und bestimmte andere Operationen nicht, nämlich zum Beispiel die XOR-Funktion oder der XOR-Operator, also das exklusive Oder, wo nur entweder das oder nur entweder das gefragt ist und nicht beide Fälle, so wie beim inklusiven Oder, ließ sich damit eben nicht berechnen. Und das hat interessanterweise also in dieser Disziplin der künstlichen Intelligenz, wie sie damals eben gerade ins Rollen gekommen ist, so einen Diskurs ausgelöst, der jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, zu einem massiven Rückzug der Fördergeber, also der Geldgeber aus diesem Bereich geführt hat. Die Disziplin ist sehr, also muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, Sie wissen, in der Wissenschaft ist es ja immer, insbesondere dann, wenn es um teure Maschinen geht, die sie benötigen, oder Technologie geht, die sie benötigen, notwendig Sponsoren zu finden, damit sie ihre Forschungen weiterführen können. Und jetzt gibt es natürlich immer wieder solche Hypes, wo irgendwelche Methoden gefunden werden, die als besonders toll betrachtet werden. Die Netzwerktheorie ist übrigens selbst ein solches Phänomen. wo ein gewisser Hype vorherrscht, oder zumindest in den letzten Jahren ein gewisser Hype vorgeherrscht hat, der schon wieder am Auslaufen ist, wo die Forschungsgelder relativ leicht fließen. Nicht? Also wo sich sehr viele denken, hey cool, da ist Perspektive drinnen, da finanzieren wir. Und dann gibt es natürlich entsprechende Diskussionen, die unter Umständen dann auch zum Versickern so eines Hypes führen, und genau das war in den 70er Jahren dann der Fall, oder 60er, Ende der 60er Jahre. Ein gewisser Marvin Minsky, einer der Vordenker dieser künstlichen Intelligenzbewegung, hat darauf hingewiesen, dass sich eben XOR-Funktionen nicht in dieser Art und Weise berechnen lassen, und hat damit zu einem massiven Einbruch der diesbezüglichen Überlegungen beigetragen. Also da ist sozusagen kurzzeitig sind keine Forschungsgelder geflossen und man hat irgendwie geglaubt, dass diese Technologie eine Sackgasse war, was sich dann allerdings als Fehler erwiesen hat, und mittlerweile ist diese Sache wieder erblüht und am Prosperieren. Und die Geschichte ist mittlerweile so erfolgreich, dass sie in jedem Mobiltelefon mehrfach mittlerweile finden, in jedem Computer, in jedem Auto, das irgendwie ein bisschen komplexer im Hinblick auf die Zündung oder im Vergaser gesteuert wird. Also nicht die frühen alten Rostlauben, die noch herumfahren, aber die neueren Autos haben alle mittlerweile neuronale Netze, künstliche neuronale Netze, um eben zum Beispiel die entsprechende Gasmischung zu berechnen. Oder Waschmaschinen, sagt man mir, ich kann das nur vom Hören sagen, berechnen zum Beispiel die richtige Waschmitteldosierung im Hinblick auf den Härtegrad des Wassers und vieles mehr. Ne? Also es sind sozusagen Alltagsobjekte geworden, solche neuronalen Netze. Oder Face-Scanning, Fingerabdruck-Scanning. Ich weiß nicht, die Eingabe, nicht? Wenn Sie so, vielleicht kurz gleich auch ein Hinweis darauf, wie diese Dinge funktionieren. Ne? Also Sie kennen diese Handschriftenerkennung, die auch auf Mobiltelefonen oder sonst wo vorhanden ist. Ne? Sie haben so ein Feld, ein Eingabefeld, und da sollen Sie jetzt möglichst mit Ihrer Handschrift und nicht nur einmal, sondern mehrmals irgendwelche Buchstaben reinschreiben. Ne? Wie funktioniert die Sache? Jemand eine Ahnung? Kennt das jemand? Das Prinzip dahinter ist im Prinzip, also oder die Prinzipien dahinter haben wir alle schon angesprochen. Es geht um eine Aggregation von iterativ zusammengeführten Informationen oder eine Iteration von kollektiven Informationen, wenn Sie so wollen. Die Sache ist die, dass dieses Feld, dieses Eingabefeld einfach in einer ganzen Reihe von Zellen unterteilt ist. Also in dieser Art. Und Sie haben jetzt, wenn Sie da einen Buchstaben reinschreiben, eine Handvoll Felder, die Sie damit berührt haben, mit diesem Buchstaben, und Sie haben eine ganze Reihe von anderen Feldern, die Sie nicht berührt haben. Und der Computer, und Sie sollen da jetzt einige solche Eingaben vornehmen, also eben nicht nur eine, sondern, weiß nicht, sagen wir mal 10, 20, bis der Computer eben gelernt hat, dass wenn Sie ein A schreiben, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit dieses Feld involviert ist, dieses und so weiter. Das heißt, wenn irgendwann mal in Zukunft des Gebrauchs dieses Computers oder dieses Mobiltelefons eine Konstellation eintritt, bei der genau diese Felder berührt werden, dann schließt der Mechanismus wahrscheinlichkeitstheoretisch auf ein A. Aha, Sie haben ein A notiert. Also merkt Sie einfach diese, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit diese. Und in den Randbereichen wird es natürlich jetzt kleine Überschneidungen geben. Ne? Da wird einfach die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Randbereich berührt wird, entsprechend heruntergesetzt. Ne? Also bei 5 A's war, sagen wir, das Feld auch betroffen, aber bei 10 weiteren A's war das Feld nicht betroffen. Ne? Wenn jetzt in Hinkunft irgendwas in dem Feld stattfindet, dann wird diesbezüglich nur eine Wahrscheinlichkeit betrachtet und keine Sicherheit. So teilt dieses Buchstabenerkennungssystem diese Sache ein. Okay, du wolltest...
Ja, ich wollte nur sagen, also es ist ganz, ganz deutlich komplizierter.
Ja.
Und das jetzt nur als Bild nehmen für Eigenschaften, okay, würde ich sagen. Also es wird natürlich nicht
die Fläche genommen, sondern Referenzmodelle, wie ähnlich ist das denn und so. Also,
das sollte sozusagen einen ersten...
Der Punkt am Bildschirm ist natürlich nicht relevant.
Ja, okay. Das sollte einen ersten, sagen wir mal, Einblick eröffnen in das Funktionieren von solchen.
Oder das ist alles nicht so einfach, umgekehrt.
Das ist alles nicht so einfach. Das ist alles sehr kompliziert. Das ist
genau. Ist theoretisch weiß ich nicht, aber die praktischen Vorschläge kann man sehr gut beobachten bei den Bahnstraßen, wo also die Kennzeichen der Fahrradbesitzer automatisch erkannt werden.
Aha.
Vor ein paar Jahren hat man noch einen Schritt gehabt oder auf diesen Zugang müssen. Heute kann man mit 40-50 Stunden bei 5 Kilometer pro Stunde draußen und für zuverlässig erkannt.
Die Umgang funktioniert schon nicht, wir haben noch nicht Strafverzeugung ohne Vignette.
Das ist was anderes. Ich meine, da von der Schranke. Von der Schranke steuert über eine Kamera, die also aus 5, 10 Meter Entfernung oder noch mehr, 20 Meter Entfernung, das ist unten der Kamera geht.
Na, diese Dinge sind mittlerweile natürlich sehr effektiv und auch extrem schnell lernend. Also ich kann mich noch erinnern, als man bei solchen Dingen dann wirklich 100-mal nah reinschreiben musste. Ne? Mittlerweile geht es relativ flott. Auch Spracherkennung funktioniert sehr ähnlich. Ne? Also, da ist sozusagen der Effekt recht schnell vorhanden. Ne? Okay, ich meine, es geht um lernende Systeme. Bleiben wir zunächst einmal beim Grundsätzlichen, bevor wir jetzt wirklich auf die Details eingehen. Es geht um lernende Systeme, die als solche extrem anpassungsfähig sind oder sich als extrem anpassungsfähig erweisen auf das, was als sozusagen zu modellierendes betrachtet wird. Hier wäre es das A. Ne? Also im Hinblick auf dieses A oder auf einzelne Buchstaben oder auch auf Spracheingaben oder ähnliches mehr, zeigt sich dieses System als flexibel. Ne? Das ist sozusagen das Interessante dabei. Es formt gleichsam in seiner Netzwerkstruktur jetzt nicht im Sinne eines Abbildes, dass da irgendwas wirklich wie ein A ausschaut da drinnen, sondern im Hinblick auf die Konstellation von Knoten und Verbindungen in diesem Netzwerk formt es gleichsam seine Umwelt, seine unter Anführungszeichen, seine Realität nach. Das ist sozusagen sprachlich sehr schwer irgendwie diesbezüglich zu beschreiben, aber denken Sie an sowas wie Knetmasse. Extrem formbare, extrem flexible Knetmasse, die sich gleichsam von selbst in diffizile Zwischenräume hineinschmiegt und da Strukturen nachbildet, die von unterschiedlichsten Einflüssen eben vorgegeben werden. Ja? Die Geschichte ist die, dass diese Dinge, und das ist sozusagen für unser Gehirn sehr maßgeblich, dass diese Dinge per se natürlich nicht unterscheiden können, ob das, was sie da tun, nämlich dieses Einschmiegen in gewisse Strukturen, wirklich dem gewünschten Effekt entspricht. Sie haben bei unserem menschlichen Gehirn eine Unzahl von pathologischen Lerneffekten, die darauf beruhen oder die nicht darauf beruhen, dass das Gehirn grundsätzlich etwas Falsches macht, dass das Gehirn grundsätzlich defekt ist, sondern die eher darauf beruhen, dass dieses Gehirn in einer bestimmten Zeit seiner Entwicklung mit einer Umwelt konfrontiert wurde, die nicht dem entspricht, was als Normalfall betrachtet wird. Das heißt, wir sind eine ganze Reihe von Spaltpersönlichkeitsphänomenen. Man hat früher, glaube ich, Schizophrenie dazu gesagt, also Sie wissen, es gibt sozusagen Menschen, die tatsächlich der Meinung sind, dass zwei, also nicht der Meinung sind, sondern die gleichsam so etwas wie zwei Persönlichkeiten in sich schlummern haben und mal kommt die Persönlichkeit, mal kommt die Persönlichkeit. Also Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wie auch immer, nicht? Also,
dissoziative
Identitätsstörung. Ja, das wäre ein gutes Wort. Ja. Okay, dissoziative Identitätsstörung. Wir halten das mal im Hinterkopf, weil es vom Begriff her auch sehr schön darauf hinweist, was hier gemeint ist. Ne? Und es gibt eben die These, dass solche Störungen zum Beispiel durch diesen berühmten Double Bind ausgelöst wird. Double Binds sind, sagen wir mal, Informationen, die auf längere Zeit, damit eine Iteration stattfinden kann, auf längere Zeit vermittelt werden, sich aber widersprechen. Das heißt, klassisches Beispiel des Double Binds, Scheidungskinder, die von der Mutter beständig die Information bekommen, dass der Vater schlecht ist, weil er sich ja vertschüsst hat, nicht? Und der Vater dem Kind natürlich sehr wohl weismacht, dass er ein guter Vater ist, oder das Kind auch von der Schule mitbekommt, dass Väter grundsätzlich etwas Gutes sind und ähnliches mehr. Also das Kind will einerseits den Vater lieben und ihn gern haben, auf der anderen Seite bekommt es von der Mutter ständig, und zwar über lange Zeit, das ist sozusagen das Um und Auf, einmal genügt nicht, beständige Information, dass der Vater eher negativ bewertet werden sollte. Und das Gehirn, das ist das Interessante, tut genau das, was es immer tut, es lernt, es tut nichts gleichsam funktional Falsches, es tut genau das, was es lernt. Aber es lernt in dem Fall etwas, was widersprüchlich ist, und es bildet sozusagen von sich her Möglichkeiten aus, mit diesem Widerspruch zurechtzukommen. Und das kann unter Umständen darin enden, wenn diese sozusagen diese widersprüchliche Information auf sehr lange Zeit und sehr massiv ausgeübt wird und noch Vielzahl von Affekten dazukommen, ne, das kann unter Umständen sein, dass sich das Gehirn nicht anders zu helfen weiß, als dass es sich splittet, nicht? Also sozusagen auf zwei Persönlichkeitsmuster aufteilt. Hier ein Persönlichkeitsmuster, das sozusagen dem einen Teil der Information zuspricht, und hier ein anderes, das dem anderen Teil zuspricht. Also das ist das Interessante an dieser Geschichte, dass sehr viel, und das lernt auch erst die neuere Psychiatrie in dieser Art und Weise, oder die Neurologie in dieser Art und Weise behandelt, dass eine ganze Reihe von Verhaltensstörungen, die wir in unserer Geschichte als pathologisch bezeichnet haben, nicht unbedingt jetzt auf Defekten, auf funktionalen Defekten unseres neuronalen Netzes beruht. Also da ist sozusagen nichts kaputt. Da ist nur in der Geschichte dieses Lernens, das dieses Netzwerk durchlaufen hat, etwas nachgeformt worden, was hinterher nicht unbedingt, oder was sozusagen im Effekt nicht dem entspricht, was als normal betrachtet wird. Das Gleiche gilt übrigens natürlich auch schon in positiver Hinsicht. Wir kennen alle, und das ist zum Beispiel jetzt auch neurologisch und musikwissenschaftlich gut erforscht, die Frage des musikalischen Talents. Ne? Also man weiß, dass da durchaus auch gewisse Lerneffekte im Spiel sind, die für besondere Musikalität sorgen können. Es sind eine ganze Reihe von anderen Aspekten auch im Spiel, das dürfte klar sein. Also der Mozart, in Mozart nur im Hinblick darauf zu erklären, dass sein Vater auch Musiker war und er von frühester Jugend diesbezüglich mit Musik. Also das passiert bei anderen auch, da kommen noch andere Aspekte dazu. Nicht? Es ist ganz interessant, dass, ich habe mal einen Bericht, also ich bin da kein Experte, aber es ist ganz interessant, also philosophisch vielleicht interessant, dass da zum Beispiel Meta-Ebenen eine gewisse Rolle spielen bei der Musikalität. Personen, da sind Philosophen vielleicht ein klassisches Beispiel, also Personen, die auf Schritt und Schritt sich selbst beim Agieren beobachten müssen, also die sozusagen permanent reflexiv unterwegs sind, also ich gehöre da dazu, sind nicht unbedingt die musikalischsten. Weil ganz einfach diese Reflexivität den musikalischen Bereich stört. Ja, eben gleichsam, also sozusagen, ich bin, oder vielleicht mit einem berühmten Beispiel beleuchtet, es gibt einen Mann, der, glaube ich, einen Autounfall hatte oder irgend so etwas und dabei eine schwere Gehirnverwundung hingenommen hat, also Teile seines Gehirns wurden sehr schwer in Mitleidenschaft gezogen, und nach der Genese, unter Anführungszeichen, hat sich der als extrem musikalisch herausgestellt, und der hat vorher nie ein Instrument, auch nur in seiner Nähe, war unmusikalisch, hat nichts mit Musik am Hut gehabt, aber man nimmt an, dass bei diesem Unfall eben Teile zerstört wurden, die besonders im Hinblick auf diese Reflexivität, auf diese Metaebene Funktion, also eine Rolle gespielt haben, und diese durch den Wegfall dieser Metaebene gleichsam musikalisches Talent, was bitte jetzt keine Rückschlüsse auf Ihre, wenn Sie Musiker werden wollen. Oder so. Bitte? War es der Blitz? Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, bitte? Ja, ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat. Ich weiß nicht, ob die Story jetzt so im Hinterkopf irgendwie, es kann gut sein, dass da. Naja, wie auch immer, nicht? Es geht darum, dass sozusagen unser Gehirn diesbezüglich extrem flexibel ist, und auch das Um und Auf, wir wissen heute, wir müssen nicht unbedingt nur in der Jugend lernen. Das Gehirn selbst wäre so flexibel, dass man wirklich lebenslang lernen kann und auch noch fundamental umlernen kann. Es gibt gewisse andere Botenstoffe und Eiweißverbindungen, fragen Sie mich nicht, ich bin kein Chemiker, die dafür sorgen, dass dann das Wachstum der Synapsen entsprechend reduziert ist und oder das Wachstum dieser Dendriten, die an deren Enden dann die Synapsen sitzen, reduziert ist. Also sozusagen die eigentliche Lernfähigkeit und auch diese Flexibilität des Netzwerks, des neuronalen Netzwerks, hat weniger mit dem Alter zu tun, als eben mit Begleitumständen, die ihrerseits mit dem Alter zu tun haben. Also das Netzwerk selbst wäre über die Lebenszeit verteilt hinreichend flexibel. Das ist ein recht interessantes Phänomen. Was solche Netzwerke ganz besonders, was sie besonders auszeichnet, ist ein Umstand, der in der Systemtheorie allgemein als Resilienz bezeichnet wird. Wir haben das in der folgenden Stunde kurz angesprochen. Ich komme gleich darauf zurück. Im Bereich der neuronalen Netzwerke wird es als graceful degradation, also als nachsichtige Degradation oder als nachsichtiger Verfall bezeichnet. Was den Umstand bezeichnet, dass Netzwerke relativ tolerant gegenüber Ausfällen sind. Wir haben das schon mal angesprochen, beim Spinnennetz sieht man es sehr offensichtlich nicht, dass ein Spinnennetz bricht keineswegs sofort restlos zusammen, wenn sie an irgendeiner Stelle mal so hineintippen. Oder wenn irgendein schwereres Insekt da Teile des Netzes zerstört. Das Netz ist durchaus widerstandsfähig und hält sozusagen seine Struktur aufrecht. Erst wirklich massive Eingriffe bringen das Netz eben zum Straucheln. Und solche komplexen Netzwerke, wie sie in unserem Gehirn schlummern und wie sie mittlerweile eben auch im Computer nachgebaut werden, also mit Millionen von Knoten und Verbindungen, sind diesbezüglich erstaunlich ausfallssicher. Das macht sie auch so beliebt. Sie können, jeder normale Computer, nicht, wenn irgendein Teil ausfällt und die Sache in herkömmlicher Art und Weise strukturiert ist, naja, dann geht nichts mehr. Während bei diesen Netzwerken doch relativ viel auch noch geht, wenn massive Teile fehlen oder ausgefallen sind. Auch zum Beispiel Stromnetzwerke, wir haben schon mal über diese elektrischen Netzwerke, Grids, Electric Grids gesprochen, Sekunde nur, sind diesbezüglich in einer bestimmten Art und Weise verwoben, damit eben der Ausfall einzelner, Kraftwerke oder Trafostationen oder ähnliches mehr nicht sofort eine Totalkatastrophe auslöst. Graceful Degradation.
Kann man es lesen?
Graceful Degradation.
Also wollte ich noch fragen, ist es dasselbe Prinzip, wenn es irgendjemand einen Schlaganfall hat?
Ja, ganz richtig. Ne? Haben wir auch schon mal angesprochen. Also auch da erweist sich das Gehirn als extrem flexibel. Das ist, wenn Sie Leute, ich habe leider so einen tragischen Fall in der Bekanntschaft, also wenn die Leute unmittelbar nach dem Schlaganfall, der ist auf das Stadium eines Kleinkindes reduziert, kann sich nicht bewegen, kann nicht sprechen, kann gar nichts. Und noch ein halben Jahr oder ein Jahr Therapie ist er doch zumindest so weit wiederhergestellt, dass er selbstständig leben kann. Also da ist das Gehirn, auch wenn wirklich große Teile betroffen sind, extrem flexibel im Nachlernen, im sich auf die neuen Umstände einstellen, mit veränderten Bedingungen. Also das schafft schon ein bisschen Hoffnung. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch sehr, sagen wir mal, flexibel im Hinblick auf Zusammenhänge, die wir nicht als wünschenswert wahrnehmen. Also ich weiß nicht, diese berühmten, wie werden sie nochmal genannt, also wenn sie traumatische Erlebnisse im Krieg zum Beispiel haben, nicht? Also die Soldaten, die dann, bitte? Ja, Syndrom, Golf-Syndrom, ja, so wurde es genannt, glaube ich. Nicht? Also wenn sie sozusagen schweren Kriegshandlungen ausgesetzt sind und dann merkt sich das Gehirn natürlich unter Umständen sehr viele Dinge, die sie überhaupt nicht merken wollen. Ne? Weil es einfach in einer Situation mit so massiven Eindrücken geformt wurde, dass sehr nachhaltige Therapie notwendig ist, um das wieder wegzukriegen. Ne? Also das sind sozusagen...
Posttraumatisches Stresssyndrom.
Ja, posttraumatisches Syndrom oder Stresssyndrom, sehr, sehr richtig, dankeschön. Ja. Oder ich weiß nicht, auch interessant, der berühmte Phantomschmerz. Ne? Also wenn in einer Gliedmasse amputiert wird, dann spüren sie, oder nicht sie, aber diejenigen, denen diese Gliedmasse fehlt, ich weiß nicht, Fuß, nicht? Aber die Zehen schmerzen nach wie vor. Ne? Die sind nicht mehr vorhanden, aber es tut weh. Und das ist etwas, was sich im Gehirn in einer bestimmten Weise eingegraben hat, eine Struktur gebildet hat, die als solche im Gedächtnis bleibt. Das Gehirn tut so, wie wenn sozusagen diese Lernerfahrung nach wie vor relevant wäre. In Wirklichkeit ist sie nicht mehr vorhanden.
Ja, es gibt ja die Entwicklung von Narkosemitteln, weil manche sozusagen machen zwar den Patienten schlafen, aber der Schmerz wird noch ins Gehirn vermittelt, manche tun das nicht.
Ja. Man weiß mittlerweile auch, dass das grundsätzliche Ausschalten von Schmerz kontraproduktiv sein kann in bestimmten Zusammenhängen. Ne? Also weil es notwendige Information ist, die diesbezüglich. Da war noch irgendeine Hand? Nein? Gut. Das nächste Mal werden wir sich dann noch abschließend mit der Funktionsweise dieser neuronalen Netze beschäftigen. Vielen Dank für heute.